Es freut mich, dass wir unser Studium fortsetzen können über das Thema Freunde für Gott gewinnen. Und ich möchte zu Beginn die Texte lesen aus Matthäus 28 von Vers 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ja, die Verheißung Jesu wurde vor 2000 Jahren gegeben. Und siehe da, jetzt sind wir am Ende der Tage angekommen. Und jetzt, wo das letzte Werk geschehen muss, wo die meisten Freunde für Gott gewonnen werden, jetzt kommt es darauf an, dass wir als seine Jünger, die er beauftragt hat, und sein Auftrag gilt für uns genauso wie damals für die, die ihm zuhörten, dass wir die Erfüllung sehen. Aber dafür müssen wir zuerst wissen, was ist es, was wir verkündigen müssen? Und es muss die Wahrheit sein. Die Wahrheit ist das, was den Geist allein beleben und ihm Kraft geben kann. Der Sprit des Geistes ist die Wahrheit. Deshalb ist es Gottes großer Wunsch, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Können wir in das Herz Gottes schauen, würden wir sehen, dass er sich so sehr wünscht, dass die Menschen, jeder einzelne von uns, erkennt, wovon wir leben müssen. Dass wir unser Bedürfnis wirklich sehen, dass es die Wahrheit ist und wir nur von der Wahrheit leben können. Und dass wir es den anderen auch verkündigen können. So, die Wahrheit ist das, was den Geist frei macht. Und wir haben gesehen, er ist gefangen. Wir sind alle gefangen in der Lüge. Damit ist die einzige Lösung, dass wir frei werden, die Wahrheit erkennen. Erkennen wir die Wahrheit nicht und nehmen sie dann nicht an, oder ja, wenn wir sie nicht erkennen, können wir sie auch nicht annehmen. Aber würden wir sie sehen oder würde sie uns angeboten und wir würden sie ablehnen, bleiben wir in der Gefangenschaft. Jesus kam und nach seinen eigenen Worten zu diesem einen großen Zweck. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Das ist, weshalb er kam. Und er sagt, wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Und er hat uns verheißen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. So, Gott hat uns die Kraft von oben verheißen. Und das ist der Heilige Geist. Und er ist ein Geist der Wahrheit. Und er lehrt uns in die ganze Wahrheit hinein. Und wir müssen am Ende dieser Tage ein völliges, vollkommenes Licht darstellen, wo keine Irrtümer mehr mit drin sind. Christus hat seine Jünger beauftragt, wie wir sehen werden. Und der 12. Jünger, der Paulus, wurde von Christus unterwegs zu Damaskus aufgehalten und er hat ihn gerufen zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch erscheinen lassen will. So ein Zeuge muss etwas haben, was er selbst gesehen hat, was ihm selbst beigebracht wurde, von dem er zeugt und deshalb muss er Dinge kennen. So, Jesus erscheint dem Paulus und sagt, du willst das, was du gesehen hast und was ich dir noch zeigen will, das sollst du bezeugen vor der Welt. Und der Zweck des Zeugnisses ist, von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bringen. Ja, das ist das Auftun des Auges. Es geht nicht um die physischen Augen, sondern um die geistigen Augen. Und die geistigen Augen werden aufgetan, wenn sie die Wahrheit erkennen. Das heißt, wenn sie das Licht der Wahrheit sehen und dann können sie es wählen oder abwählen. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und jetzt geht es um dieses letzte Zeugnis. Die ganze Welt muss umspannt sein von diesem Zeugnis. Und das geht natürlich ohne Zeugen nicht. Deshalb müssen wir sehen, können wir für etwas zeugen, wo die Welt einen schlechten Ruf hat für? Warum hat Gott, haben wir uns letztes Mal schon gefragt, so einen schlechten Ruf bei den Menschen? Ist es nur, weil sie Vorurteile und Missverständnisse haben? Ist es nur, weil sie eine gefallene Natur haben? Oder ist die Ursache, wie der Paulus es sagt in der Schrift, die Zeugen, die für die Wahrheit zeugen sollen, zeugen jetzt genau für etwas anders? Du hältst dich für ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Züchtiger der Törichten, ein Lehrer der Einfältigen, hast die Form, was zu wissen, und Recht ist im Gesetz. Nun lehrst du andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Dir greut vor den Götzen und du raubst Gott, was sein ist. Und rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn eurethalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. Ja, das, was Licht sein sollte, das, was die Menschen erleuchten sollte, war jetzt Finsternis. Gilt das nur für die Juden oder gilt das auch für uns heute? Schauen wir uns doch die Geschichte der Apostel an, das heißt die Geschichte der Gemeinde Gottes zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Wir wissen, sie begann mit diesem Auftrag, den wir gelesen haben, und geht bis zum zweiten Kommen Christi in 7, wenn man so will, Zeitabschnitten. Und in diesen 7 Zeitabschnitten, wir befinden uns in dem letzten, bei Laodicea, in der Endzeit, wollen wir den geistigen Zustand sehen. Wir sollen sehen, wie haben sie das Zeugnis wirklich vollbracht? Wie haben sie es durchgeführt? Wir wissen, dass Ephesus, wir können das alles lesen in Offenbarung 2 und 3 Kapitel. Ephesus ist die erste Gemeinde der Apostel. Sie haben die erste Liebe, sie gehen gut an die Arbeit ran. Aber sie hatten viele Missverständnisse auszuräumen und so verließen sie mit der Zeit die erste Liebe. Aber wie es schon immer war von Anfang an, es gab immer ein paar Treue, die blieben. Die Gemeinde Smyrna bleibt treu bis in den Tod, weil es sind die, die treu geblieben sind, die jetzt in die größte Schwierigkeit kommen, die Verfolgung der Christenheit in einem großen Ausmaß. Und in diesen 10 Tagen, diese 10 Jahre, Smyrna ist eine Gemeinde, die steht zu ihrem Glauben. Sie hat keinen Verfall. Sie sind wahre Zeugen Christi. Aber nachdem die Verfolgung aufhört, kommen hinein die falschen Lehren oder besser gesagt, es sind die alten Lehren, die man nicht weggetan hat. Weil die Lehre Bileams ist eine alte Lehre und die Lehre der Nikolaiten. So, das heißt, man geht nicht vorwärts in dem Erkenntnis des Lichts. Und so geht es der Gemeinde nicht gut. Es gibt natürlich auch hier Treue, aber die Mehrheit geht in die falsche Richtung. In Thyatira geht es noch tiefer, da ist man wieder bei einer Lehre aus der Vergangenheit, die Prophetin Isabel. Ja, das heißt, ihr seht, die Vergleiche werden genommen aus dem Alten Testament. Und Isabel war eine Götzenanbeterin. Und jetzt ist in der Gemeinde die Götzenanbetung sehr klar geworden. Wie kann sie dann noch zeugen für ihren Herrn? Es gibt natürlich auch in Thyatira und zu jeder Zeit ein paar übrige Treue. Sardes, die Zeit der Reformation oder vor der Reformation, eine geistlich tote Gemeinde, wenn man so will. Durch die Reformation werden etliche hervorgerufen, etliche kommen heraus, aber es ist eine Zeit der Finsternis, des geistlichen Todes. Und dann kommt die Phase der geistlichen Erweckung 1830, 33. Die Gemeinde Philadelphia erweckt von der Botschaft, dass Jesus kommt. Ja, sie verstehen noch nicht alles, aber sie kommen nach oben. Sie sind eine Gemeinde, deren Gott verspricht, er wird die Stunde der Versuchung nicht über sie bringen, weil sie das Wort Gottes gehalten haben. So durch sie erleuchtet der Herr einen Teil dieser Welt. Aber bei weitem noch nicht das, was er vorhat. Und dann kommt gleich danach die Periode der Laodizianer. Und Laodicea nun, anstelle, dass sie die Staffel von Philadelphia übernimmt, fällt sie und fällt und fällt, bis sie zur größten Täuschung, die schlimmste Finsternis aller Zeiten, finden wir jetzt bei denen, die gerufen sind, Zeugen zu sein. Deshalb passen diese Texte aus Römer 2, 17 bis 24 perfekt auf die jetzige Christenheit, ganz egal, welche Denomination es ist. Wir alle leben in der schlimmsten Selbsttäuschung aller Zeiten. Aber genau jetzt, in dieser Zeit, muss Gott die Stunde der Versuchung bringen, damit er seine Übrigen rausholen kann, damit sie dann den großen Auftrag, den er hier ihnen gesagt hat, in Matthäus 28, endlich weltweit erfüllen. Es wird kein einziges Ohr die Botschaft nicht hören. Alle werden die Botschaft hören. Und deshalb sind wir jetzt in dieser Stunde der Versuchung, wo Gott herausfiltern muss, wie wir sehen werden, er muss den Irrtum aus uns herausholen. Ja? Der Selbstbetrug in Laodicea, der da sagt, ich bin reich und habe Gasatt und bedarf nichts. Das ist der Zustand. Man kann heute, so wie es im Staat ist, man kann den Politikern keine Fragen stellen, sage ich mal. So ist es noch viel schlimmer in der christlichen Welt. Die christliche Welt oder die religiöse Welt ist eine Welt, wo man zensiert, wo man nicht frei reden kann, wo verboten wird. Ja, und warum? Weil sie ja wohl es alles besser wissen wie irgendjemand anders. Ich bin reich und habe Gasatt und bedarf nichts. Man findet in der christlichen Literatur keine Fragezeichen über sich selbst. Keine Selbstprüfung. Man hört in den Predigten keine Not, die da vorherrscht, dass wir alle in einer Blindheit leben. Und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Du denkst, du bist reich, dabei bist du arm. Du denkst, du bist gesund und weißt alles, dabei bist du zerschlagen. Du denkst, du bist frei, dabei bist du gefangen. Du denkst, du bist sehend, dabei bist du blind. Du denkst, du bist unabhängig, dabei bist du unterdrückt. Das ist der Zustand der Zeugen Gottes jetzt in der Welt. Kann er damit sein Ziel erreichen, Freunde für ihn zu gewinnen? Hundertprozentig nicht. Sicherlich nicht. Deshalb muss er, es bleibt ihm keine andere Wahl übrig, er muss in diesen Tagen die Stunde der Versuchung über die ganze Gemeinde bringen, weil sie hat so einen schlechten Zustand, dass sie, so wie sie jetzt ist, das Werk nicht tun kann, das Evangelium kann nicht verkündigt werden mit diesem Volk, das heute so ein Evangelium verkündigt. Deshalb muss Gott sein Volk sichten. Er muss es reinigen, weil sie können so in diesem Zustand, wo wir andere lehren und selbst uns nicht lehren, wo wir sagen, das soll so sein, aber wir tun es nicht, wo unser Wesen nicht im Einklang ist mit dem Wesen Christi, da kann und wird keiner ein Zeuge Gottes sein. Deshalb stehen wir in der Zeit, und es ist die wichtigste Zeit, die wir haben. Es ist die goldene Zeit, die jetzt uns gegeben ist, weil Gott wird uns richten. Und er wird uns richten und er wird uns sichten. Er hat es ja angefangen und es sieht katastrophal aus, als nicht wer übrig bleiben wird, weil die Irrlehren, das falsche Verständnis der Schrift ist überall vorhanden und die Krisen und äußeren Schwierigkeiten, die Menschengesetze, bringen sie nicht wach. Man lebt in der tiefsten Ignoranz der Dinge und der Zeichen der Zeit. Man lebt in einer Welt, und ich hätte mir nie gedacht, dass ich das so erleben würde, dass es so krass sein wird. Dass es so krass sein wird, dass der Mensch, der sagt, er ist ein Diener Gottes, der Mensch, der vielleicht von morgens bis abends die Bibel liest und die Schrift auswendig kennt, dass er ein Finsternis ist. Das heißt, er ist kein Licht zum Erleuchten die Menschen da draußen, sondern noch schlimmer es macht wie alle anderen. Der Kontrollmechanismus der Religion zum Guten ist noch stärker wie der Kontrollmechanismus des Staates zum Guten, ich sage jetzt mal zur Gesundheit seiner Bevölkerung. Wir haben eine kurze Periode, in der Gott uns reinigen muss. Sie geht von heute bis hierher. Wie lang diese Periode ist, ich weiß es nicht. Sie wird aber nicht sehr lang sein. Sie wird kurz sein. Und wir müssen heute entscheiden. Wisst ihr, wenn wir nicht verstehen, dass es eine gegenwärtige Wahrheit ist und dann etwas tun, wenn die Gelegenheit gegeben ist, es zu tun, und wir verpassen die goldene Gelegenheit, dann haben wir sie für immer verpasst. Als die Tür der Arche zuging, nachdem Gott gewartet hat, nachdem er die Tiere rein hatte, nachdem Noah sie eingeladen hat und nachdem er reinging als Letzter und Gott die Türe schloss, da gab es keine Möglichkeit mehr, hineinzukommen. Und genauso passiert es heute. Jesus sagt so deutlich in Matthäus 24, sie achteten es nicht, so wie es zur Zeit der Sintflut war und zur Zeit Lots war. Sie achten es einfach nicht. Sie sehen es nicht. Sie sind jetzt nicht die Welt da draußen. Das sind die, die die Zeugen sein sollen. Das sind die, die das Licht verkündigen sollen. Sie achteten es nicht, weil die anderen können es ja nicht achten. So, wir haben heute die goldene Gelegenheit. Wir werden keine andere mehr haben, uns klar zu machen, was glauben wir, was glauben wir nicht. Wir müssen aus den Irrtümern, wir haben heute enorme Irrtümer in der christlichen Welt. Wenn sie nicht zur Seite gelegt werden, können wir das Evangelium nicht verkündigen, weil es ist ja kein Evangelium. Der Irrtum heute ist, man kennt das Gesetz Gottes nicht. Man hat dieselbe Einstellung wie die Juden, wie der Paulus sagt, wenn immer das Gesetz gelesen wird, hat man eine Decke vor den Augen. Und wer das Gesetz nicht kennt, kann Gott nicht kennen, weil das Gesetz ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Doch jeder, der nicht kennt wie das Gesetz, der kennt auch Gott nicht. Wer Gott nicht kennt, wer das Gesetz nicht kennt, sagt, Sünde ist ein Zustand. Er kann also keine Definition für die Sünde tun. Also weiß er auch nicht, was muss geändert werden. Wir werden diese Dinge im Einzelnen in den kommenden Stunden durchgehen. Ich zähle sie nur auf. Der Mensch sei nur Materie. Was glauben die meisten? Das Hirn würde denken. Jesus sei nicht Mensch gewesen. Das glauben fast alle Christen, dass Jesus nicht Mensch war. Es gibt verschiedene Theorien. Man glaubt, die Kreuzigung entferne nur die Folgen, nicht die Ursache der Sünde. Deshalb legt man nur den Akzent auf die Entfernung der Folgen. Vollkommenheit sei unmöglich und viele andere Dinge, wie wir sie auch betrachten werden. Wir müssen wissen, nur wenn unser Herz ersetzt wird, wenn wir durch den Heiligen Geist kämpfen und alle Irrtümer unseres Herzens wegtun, können wir eines Tages in Kürze eine reine Verkündigung haben, ein schönes Gesetz Gottes in seiner ganzen Schöne präsentieren. Die klare Definition der Sünde, die klare Natur des Menschen, das klare Problem, weshalb der Mensch gefallen ist, weshalb er eine innere Befreiung braucht durch den Erlöser und die Demonstration durch Leben und Tun der Liebe Gottes durch die 144.000, durch diese große Schar von Menschen, die das völlige Wesen Christi darstellen. Es sind die 300 aus der Zeit Gideons. Es ist verglichen an der Weltbevölkerung, sicherlich könnte man sagen, ein Nichts. Und dennoch würde man 144.000 Menschen heute haben, die komplett das Wesen Christi darstellen, die den Weg der Wahrheit kennen und in Gerechtigkeit leben. Was würde das für ein Licht in der Welt geben? Und Gott wird sie dahin tun. Deshalb lasst uns fragen, die zwei Arten von Zeugen. Es gibt wahre Zeugen und falsche Zeugen. Das heißt, was ist der Unterschied? Was macht den Unterschied aus zwischen beiden Gruppen? Und ich habe einige Unterschiede aufgezeigt und möchte sie ein bisschen im Detail besprechen. Ein wahrer Zeuge hat die Botschaft personalisiert. Das heißt, sie ist seine Botschaft geworden. Er drückt sie aus mit eigenen Worten, weil er sie aufgenommen hat und jetzt verarbeitet hat und sie weitergibt, so wie er sie verstanden hat. Der falsche Zeuge, der hat ein Lippenbekenntnis. Er denkt natürlich, er tut es richtig, weil wir ja sehen, der falsche Zeuge ist ja selbst getäuscht. Er denkt, er ist auf dem Weg der Wahrheit, dabei ist er komplett in der Finsternis. Aber man kann ihm beweisen, dass er nur ein Lippenbekenntnis hat. Dann, wenn man ihn in die Mangel nimmt, dann, wenn er in die Not kommt, sieht man letztendlich, was für ein Zeuge er tatsächlich ist. Er ist ein Zeuge für den Sonnenschein. Deshalb lächelt er. Deshalb ist er ist jemand, der, ja, nach außen ist immer alles wunderbar und gut. Ein wahrer Zeuge ist authentisch, ohne Falschheit. Das heißt, auch wenn er noch nicht komplett lebt, was er sagt, er hat es vor, er spielt nicht. Dass er fällt, ist der Grund, dass er sein Inneres noch nicht verändert hat. Aber er ist in seinem Wandel authentisch. Er ist nicht falsch. Er erkennt sich, er sieht sich selbst durch Gottes Augen ganz klar, dass er eine Not hat. Und er erhebt sich nicht. Er ist ohne Falschheit. Eines der Dinge, die meine Patienten manchmal ausdrücken, ist, dass sie es sehen, dass ganz egal, wie viele Fehler sie noch bei mir entdecken, dass ich das, was ich auch meine, auch bin, dass ich authentisch bin. Wir müssen, ein wahrer Zeuge ist authentisch. Ein falscher Zeuge ist ein Heuchler. Er ist ein Pharisäer und Schriftgelehrter. Er ist voller Selbsttäuschungen. Während er denkt, er ist auf einem sehr guten Weg nach vorne. Ein wahrer Zeuge lebt von dem Wort Gottes, der Wahrheit. Das heißt, dieses Wort hat er gekaut, hat er aufgenommen, er hat es verdaut und es ist zu seinem Eigen geworden. Der falsche Zeuge lebt von dem Wort der Menschen. Was sagt die griechische Sprache hier? Was sagt der Theologe sowieso? Was sagt der Kommentar diese Sachen? Das heißt, es ist die Wissenschaft der Leute, die sich nach der Meinung anderer Menschen richten. Jesus hatte es ihnen damals deutlich gesagt, dass sie nichts haben als Menschengebote. So ein falscher Zeuge lebt von dem Wort der Menschen. Er denkt natürlich, es ist Gottes Wort. Somit betrügt er sich. Ein wahrer Zeuge hat Erfahrungen und Erfahrungen sind für den wahren Zeugen erprobte Erkenntnisse. Was heißt erprobte Erkenntnis? Wir alle haben Erfahrung aus der Vergangenheit. Und Erfahrung muss Erkenntnis bringen. Das heißt, als Gott mich durch viele Krisen geführt hat, wollte er mir ja etwas beibringen. Und eines der Dinge, die er mir beigebracht hat, war, aha, wenn du an diesen Punkt kamst, hat Gott so gehandelt und du bist so aus der Sache rausgekommen. Das heißt, wenn du jetzt wieder in eine ähnliche Situation kommst, weißt du, auch wenn es völlige Finsternis ist, du weißt nicht wohin, weißt du, es gibt einen Ausweg, weil du warst in ähnlicher Situation schon davor. Du bist an dieser Ähnlichkeit schon mal vorbeigekommen. Deshalb hast du gelernt, du hast erfahren in deinem Leben, wie Gottes Ausweg funktioniert. Das ist erprobte Erkenntnis. Das sind Erfahrungen eines wahren Zeugen. Er stützt sich auf seine Vergangenheit, wie ihn Gott in der Vergangenheit geführt hat. Und die erprobten Erkenntnisse werden ihn in der Krise bewahren. Weil wir werden nur in der Krise große Zeugen sein. Genauso war es mit Christus. Am Kreuz, als er in der Finsternis war, als der Vater sich quasi von ihm entfernte, oder er empfand es so, da musste er leben. Aus der Erfahrung, aus der erprobten Erkenntnis über seinen Vater aus der Vergangenheit. Dass dann, als er dachte, er ist alleine, der Vater doch da ist. Diese erprobte Erkenntnis ist entscheidend, dass der wahre Zeuge, dass wir als wahre Zeugen durch diese Krise, in die wir hineingekommen sind, als gute Diener Gottes herausgehen. Die falschen Zeugen haben Erfahrungen und deren Erfahrungen sind Gefühlserlebnisse. Das heißt, sie knien sich hin und plötzlich haben sie ein überwältigendes Gefühl der Gottesnähe. Und durch dieses überwältigende Gefühl der Gottesnähe denken sie, sie haben eine göttliche Erfahrung. Das ist nicht Gottes Weg. Natürlich, wenn wir Dinge lernen, begeistern die uns. Aber Gefühlserlebnisse sind nie das, was Gott uns beibringen möchte. Wir werden nicht sagen, nein, ich habe mich damals so gut gefühlt, deshalb muss ich auf Gottes Weg sein. Sondern ich werde mich in der tiefsten Finsternis befinden und ich muss aufgrund meiner nicht gefühlten Erfahrung, sondern erprobten Erkenntnis bestehen. Ihr werdet sehen, falsche Zeugen werden auf Gefühlserlebnisse, ja, auf Ekstase, das wird noch kommen, noch mehr, wie es jetzt schon da ist. Aber da wird Gott erfahren. Das ist Betrug. Das ist Selbsttäuschung. Wir dürfen unseren guten Gefühlen nie vertrauen, dass wir richtig sind. Das geht nicht. Unsere Erfahrungen mit Gott sind erprobte Erkenntnisse. Und dann ist der Punkt, der der wahre Zeuge nicht braucht, ist, er muss keine Quellenangaben geben, um zu beweisen, was er sagt. Das hat mich Gott schon lange gelehrt, weil die Wahrheit steht für sich selbst. Habe ich das die Wahrheit des Wortes Gottes aufgenommen, aufgegessen und gebe sie wieder mit meinen eigenen Worten, ist es dieselbe Wahrheit. Ich muss nicht zitieren und ich muss keinem, der zu mir kommt und mir nicht glaubt, sagen, ja, sag mir, wo steht's geschrieben. Jeder hat doch die Schrift, jeder kann doch gehen und lesen. Warum soll ich ihm Quellen angeben? Weil die Quelle, die ich ihm geben würde, wäre sowieso als falscher Zeuge, weil die falschen Zeugen benutzen viele Zitate und Quellenangaben zum Beweis ihrer eigenen Theorie. Deshalb verwende ich das nicht. Weil wenn wir von Gott gelehrt sind, dann ist dieses Wort unser eigen geworden. Wir werden vor der Welt nicht stehen als Zeugen, zu sagen, warte mal, ich sollte mal einen Text vorlesen aus der Schrift. Das wird kein Zeugnis sein. Weil die Menschheit muss uns sehen und sie muss erkennen an unserem Wesen, dass das unser geworden ist. Und wir in völligem Einklang leben mit dem Wort, weil es ja eins ist mit uns. Und wenn wir eins sind mit ihm, dann musst du dich nirgendwo rechtfertigen. Du musst kein Zitat irgendwo aus der Bibel, aus dem geistigen Weissagung oder irgendwo herholen, um dich zu rechtfertigen oder zu versuchen, zu beweisen, was du sagst. Stellt euch vor, der Paulus hätte, als er ging, gesagt, wartet mal, ich muss euch etwas vorlesen. Nein, er hat gesagt, ich wurde von Gott gelehrt. Ich bin nicht zu Menschen gegangen, sagte er so deutlich im Galater Kapitel 1, wo er beschreibt, ich bin nicht gegangen, dass ich mich berate mit Petrus, mit Johannes, mit den anderen Jüngern. Nein, er sagt, ich bin gegangen und Gott hat mich beraten. Ihr könnt es selber lesen, was er gesagt hat. Paulus sagt, das Evangelium, das ich euch verkündige, vielleicht lese ich ab Vers 11, und tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. War Paulus nicht im Einklang mit der Schrift? Er war in 100% im Einklang, weil der die Schrift eingegeben hat, den Menschen, hat ihn gelehrt. Da gibt es keine Diskrepanz zwischen Schrift und Zeuge. Nur muss der Zeuge die Schrift nicht rausholen, um sich zu beweisen. Weil die Schrift kann interpretiert werden. Jeder, wie er will. Deshalb brauchen wir ein neues Herz. Wir müssen gelehrt sein von Gott. Denn ihr habt ja gehört von meinem Wandel, weil an den Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und zerstörte sie und nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz. Da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Lumpter Leibe an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Wo denn sonst? Dass ich durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Alsobald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut. Und Fleisch und Blut sind Menschen. Kam auch nicht gen Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wieder von Damaskus. Danach über die 3 Jahre kam ich gen Jerusalem, Petrus zu schauen und blieb 15 Tage bei ihm. So Paulus ist ein klarer Eiferer, der weiß, was er sagt, ist ein Zeuge. Und ich glaube, er steht auch als Bild für unsere letzten Tage, als der Zeuge für die Heiden. Weil wir werden in diesen Tagen die größte Zufuhr aller Heiden sehen, die kommen werden, weil wir Gottes wahre Zeugen sind. Die anderen, die mit vielen Zitaten umgehen und hier forschen und da und das, das ist nicht authentisch. Das ist nur Versuch, seine eigenen Idee zu beweisen mit den Worten anderer Menschen, das ist und kann nie ein Zeuge sein. Ein Zeuge spricht von dem, was er selbst gelernt hat, von dem, was er von Gott weiß. Die Wahrheit belegt sich selbst. Die Frage ist, willst du so ein Zeuge sein, der persönlich, der Gott kennt, der authentisch, dessen Wort in ihm ist, oder einer, der vorgibt, der rumkrübeln muss und mit vielen Hin- und Her-Texten sprechen muss? Ein Zeuge hat sie alle gegessen und er gibt sie wieder in seinen Worten und er erleuchtet dadurch die ganze Welt, weil er ist eins geworden mit Christus. Ich möchte so ein Zeuge werden. Ich hoffe, du auch.